Jetzt hoffe ich, dass das auch akustisch funktioniert. Liebe Gemeinde, dem Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick ist etwas gelungen, was nur sehr wenigen Wissenschaftlern gelingt. Er hat ein Sachbuch geschrieben, das zum Bestseller geworden ist. 1983 ist es erschienen, inzwischen sogar auch verfilmt. Und schon der Titel ist genial. Anleitung zum Unglücklichsein. Anleitung zum Unglücklichsein. In diesem Anti-Ratgeber finden sich viele wunderbare Geschichten darüber, wie man sich das Leben so richtig schwer machen kann. Eine der bekanntesten ist wahrscheinlich die vom Hammer. Ein Mann will ein Bild aufhängen, den Nagel hat er, aber keinen Hammer. Aber er weiß, sein Nachbar, der hat einen Hammer. Also denkt er sich, gehe ich einfach hin und borge ihn mir dort aus. Und er macht sich auf den Weg, doch da kommen ihm auf einmal Zweifel. Was eigentlich, wenn mein Nachbar mir den Hammer gar nicht geben will? Neulich schon hat er mich so komisch gegrüßt, also ging ganz schnell vorbei. Vielleicht hat er ja keine Zeit, aber vielleicht hat er auch etwas gegen mich. Aber was denn eigentlich? Ich habe mir doch nichts zu Schulden kommen lassen. Ich habe ihm nichts getan. Der bildet sich da nur etwas ein. Wenn jemand von mir einen Hammer leihen würde, ich würde ihm den selbstverständlich borgen. Aber warum will er das denn nicht? Wie kann man einem Mitmenschen so einen einfachen Gefallen eigentlich überhaupt abschlagen? Und das bloß, weil er einen Hammer hat, fühlt er sich besonders groß. Jetzt reicht's wirklich. Und so stürmt der Mann zur Eingangstür hin, klingelt und als der Nachbar öffnet, bevor er guten Morgen sagen kann, sagt er, behalten Sie doch Ihren blöden Hammer. Die Kommunikation zwischen Menschen oder auch einfach der Umgang miteinander ist schon immer ein Wunder. Noch einmal Paul Watzlawick, er hat gesagt, vielleicht sein bekanntester Satz, man kann nicht nicht kommunizieren. Man kann nicht nicht kommunizieren. Selbst wenn man nichts sagt, sagt man damit etwas. Stellt sich ein Ehepaar vor, das nicht mehr miteinander redet. Das spricht ganz schön laut. Dass wir es überhaupt miteinander aushalten, ist ein Wunder. Vielfach macht man sich tatsächlich schon, wie in der Geschichte von dem Hammer, Gedanken darüber, was die anderen wohl denken oder denken könnten. Oder was andere wohl denken, was ich denke, was sie denken. Und manchmal denken andere ja wirklich das, was ich denke, was sie denken. Und sie reden manchmal sogar noch ganz anders über mich und ich über sie. Wir sind in unserem Handeln ganz häufig schon abhängig von der Meinung anderer. Oder auch von unserem eigenen Selbstwertgefühl, von dem, was ich selbst von mir eigentlich halte. Auch was ich über mich denke, ist ja eine Kommunikation mit mir selbst. Wir sind ständig mit uns selbst im Gespräch. Kennen Sie das auch, dass Sie sich selbst etwas sagen? Und was ist das dann? Du bist ein super Typ. Tolle Frau. Also so jemand wie dich müsste man eigentlich ständig begegnen. Klopfen Sie sich selbst auf die Schulter? Wenn man das kann, sind solche Momente toll. Aber sehr oft ist das ganz anders, dass man, wenn man mit sich selber spricht, dann sagt man sich selber eher etwas Negatives. So, du kriegst das nie hin, du fällst auch immer in dieselbe Falle hinein, du bist zu dick, zu dünn, zu ätzend, zu schwach, zu langweilig. Ich glaube, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns selber beurteilen müssten, also nicht so vor anderen uns darstellen, sondern uns selber ganz ehrlich beurteilen müssten. Mit allen Fehlern, die wir von uns kennen, mit allen Gedanken, die wir so haben. Ich glaube, das ginge schief. Nun haben wir, liebe Schwestern und Brüder, hier natürlich kein Kommunikationsseminar, sondern einen Gottesdienst. Aber auch hier stehen wir ständig in Kommunikation miteinander. Wie sie gucken oder gähnen. Während der Predigt. Oder die Augen verdrehen oder gespannt nach vorne schauen oder auch mal lachen und das noch an der richtigen Stelle. Das macht was mit Ihnen. Und das macht auch was mit mir, wenn ich hier stehe. Und am Ausgang sagen Sie vielleicht nachher noch, danke für die Predigt oder interessanter Gottesdienst oder nur schönen Sonntag. kann man sich dann überlegen. Oder vielleicht versuchen sie auch gar nicht richtig zu gucken und ohne Händedruck irgendwie rauszukommen. Vielleicht haben sie es eilig, vielleicht wollen sie auch nur nichts Negatives sagen. Und ich kann mir dann immer schon die ganze Zeit überlegen, was sie wohl denken über den Gottesdienst und über mich oder über die Musiker oder über Uwe Leising oder Eckhard Kramer. Und jeder kennt einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, die machen das noch viel besser. Okay, also bei Ihnen hier nicht so, Eckhard und Uwe kenne ich, aber sonst so, also im Allgemeinen. Coolere Predigt, bessere Liturgie, noch schönere Musik, mehr Gemeinschaft, vollere Kirche. Also Sie merken, da kann schon wieder mit mir durchgehen. Warum dieses Bewusstmachen der Wunder der Kommunikation? Weil es genau darum in dem heutigen Predigttext geht, um Kommunikation. Ich lese aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth, aus dem 4. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Dafür soll man uns halten für Diener von Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Von Verwaltern verlangt man, dass sie zuverlässig sind. Aber mir ist es völlig gleichgültig, wenn ich von euch oder von einem menschlichen Gericht beurteilt werde. Ich maße mir ja nicht einmal selbst ein Urteil an. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht vorschnell. Wartet, bis der Herr kommt. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkel verborgen liegt, und die geheimsten Absichten enthüllen. Dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Liebe Gemeinde, lassen Sie uns eine kleine Zeitreise in das antike Korinth, in diese christliche Gemeinde vor etwa 2000 Jahren machen. Was war da los? Als Paulus dort war, da hat es so etwas wie eine kleine Erweckung gegeben. Auf einmal fingen Menschen an, sich vom Evangelium begeistern zu lassen, gründeten eine Gemeinde, waren voller Begeisterung. Aber dann ist Paulus wieder weggegangen. Und man hat gemerkt, es gibt auch den Alltag. Und dann kamen nach Korinth Nachrichten von einem anderen wichtigen Mann, Petrus. Das war mal einer. Also nicht nur, dass er lange Zeit mit Jesus selber unterwegs war, nicht nur, dass er der Oberjünger war, so etwas, oder so etwas wie der Oberapostel. Nein, Petrus, das war einer aus dem einfachen Volk. Fischer. Der spricht unsere Sprache. Also, wenn der predigt, dann merkt man auf einmal, wie nah es unserem Alltag kommt. Der macht das nicht so wie Paulus, mehr so intellektuell. Petrus spricht Menschen viel mehr an. Und den Paulus, den kannst du ja vergessen. Und dann war da in Korinth eine Zeit lang noch ein anderer Christ namens Apollos am Wirken gewesen. Jung, dynamisch, voll von sprühenden, geistreichen Einfällen, Turnschuhe. Große Teile der Gemeinde hingen an seinen Lippen. Und vor allem, er sprach auch die Jugend an. So muss man predigen, wenn man Leute gewinnen will. So muss man auf die Menschen zugehen. Nicht so lahm wie Paulus. Den kannst du ja vergessen. Wir wissen nicht, ob es ganz genauso gewesen ist, aber es ist schon ziemlich klar, dass es in diese Richtung gegangen sein muss, was Paulus aus Korinth gehört hat. Paulus meinte, dass große Teile der Gemeinde genauso über ihn denken. Den Paulus, den kannst du ja vergessen. Und darum geht es in den ersten Kapiteln seines Briefes. Und wie er damit umgeht, kann vielleicht auch für uns wichtig sein. Zuerst einmal gibt Paulus einfach vor, was Christen voneinander halten sollen. Was sie eigentlich voneinander denken sollen. Dass sie nämlich, also dafür soll man uns halten für Diener von Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Wir sind Geheimnisträger, liebe Schwestern und Brüder. Und Geheimnisse sind keine Rätsel, die man lösen soll. Geheimnisse sind auch keine versteckten Dinge, die gefunden werden müssen. Geheimnisse, das sind etwas, was erfahrbar ist, was sich aber nicht erklären und letztlich nur ganz schwer beschreiben lässt, was sich auch unserem Verstehen entzieht. Geheimnisse verstehen wir nicht im Letzten, aber wir können sie bestaunen. Geheimnisse Gottes wollen bestaunt werden. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Gerade eben haben wir zum Beispiel das bei der Taufe gemacht. Da bekommen drei Kinder so ein bisschen Wasser auf den Kopf. Also richtig baden ist das auch nicht. Ein bisschen Wasser. Und es werden da ein paar wichtige Worte dabei gesagt. Aber das Geheimnis, das geht viel tiefer. Wir glauben, dass Gott hier den Getauften so etwas wie seine Unterschrift, seinen Brief und Siegel darunter gibt, dass er ihnen sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du sollst leben. Und egal, was dir geschieht in deinem Leben, du kannst nie tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ich will es mit dir immer zu tun haben, auch über dieses Leben hinaus. Ein Geheimnis. Und was für eines. Deutlich gezeigt und spürbar gemacht mit dem Wasser bei der Taufe, aber viel mehr als das. Oder gleich nach der Predigt beim Abendmahl. Wir essen da ein Stückchen etwas sehr trocken gepresstes Brot. Wir trinken einen Schluck Wein, zum Sattwerden und zum Feiern viel zu wenig. Aber wir glauben, damit gibt sich Jesus selber, kommt uns ganz nahe, teilt sich uns mit ein Geheimnis. Und was für eines? Spürbar gemacht in Brot und Wein. Für Diener von Christus und Verwalter der Geheimnisse Gottes soll man uns halten. Das sollen wir voneinander denken. Liebe Gemeinde. Und dabei geht es dann um Zuverlässigkeit und Treue. Wenn Sie vielleicht nachher nach dem Gottesdienst beim Kaffee oder als Taufgesellschaft noch zu Hause oder wo auch immer noch über den Gottesdienst reden sollten, dann reden Sie nicht nur darüber, ob es ansprechend und schön war, ob Sie gut gesessen war, ob es warm genug war, nicht nur wie die Musik war, das ist auch alles wichtig, doch aber fragen Sie auch danach, wie denn die Geheimnisse Gottes spürbar geworden sind, erkennbar. Ob das Evangelium zu Wort gekommen ist, ob es sie berührt hat, wie unendlich lieb Gott sie hat, wie er ihnen nahe kommt. Das ist Paulus wichtig. Und nicht, wie er beurteilt wird. Das ist ihm völlig gleichgültig. Selbst wie er sich selbst beurteilt, ist ihm völlig gleichgültig. Vers 3, aber mir ist es völlig gleichgültig, wie ich von euch beurteilt werde oder selbst mache. Wenn ich ehrlich bin, liebe Gemeinde, nehme ich Paulus das nicht ab. Also, dass er das schreibt, zeigt schon, dass es ihm nicht ganz gleichgültig ist. Paulus ist tatsächlich tief verletzt. Es hat ihm wehgetan, wie die anderen von Korinth von ihm reden. Paulus ist innerlich betroffen. Da bemühst du dich mit ganzem Einsatz. Ursprünglich hatte ich überlegt, hier zu sagen, da reißt du dir den Arsch auf für die Gemeinde. Aber meine Frau hat gesagt, das geht nicht. Also, da bemühst du dich mit ganzem Einsatz, fast bis zur Selbstaufgabe für die Gemeinde in Korinth. Und dann reden die so schlecht von dir und finden die anderen alle besser. Das tut echt weh. Es ist ein Grundbedürfnis von Menschen, anerkannt und gesehen zu werden. Letztlich ein Grundbedürfnis, geliebt zu werden. Auch bei Paulus, auch bei mir, auch bei Ihnen, da bin ich mir sicher. Aber Paulus setzt sich damit auseinander. Und indem er es schreibt, macht er sich selbst noch einmal klar, eigentlich, selbst wenn ich mich verletzt fühle, wenn es mich verletzt hat, eigentlich sind eure Urteile über mich und meine eigenen Urteile über mich nicht wichtig. Kritik kann man sagen, doch, muss auch gehört werden, doch, aber eigentlich im Letzten nicht entscheidend wichtig. Wichtig ist, was der Herr über mich denkt, was er über mich sagt, wie er über mich urteilt. Und da hat Paulus einen Tipp und er sagt, urteilt also nicht vorschnell. Wartet, bis der Herr kommt. Urteilt nicht vorschnell, wartet, bis der Herr kommt. Und damit, liebe Gemeinde, sind wir nun noch beim Advent angekommen. Vielleicht haben Sie schon die ganze Zeit drauf gewartet. Das mit dem Advent ist allerdings auch so ein komisches Kommunikationsproblem. Worte, Begriffe lösen immer bei uns viel mehr aus als nur die Worte und Begriffe. Wenn Sie mögen, können Sie dann mal ganz kurz die Augen zumachen oder auf, das ist eigentlich völlig egal. Aber überlegen Sie mal, was löst das Wort Advent bei Ihnen aus? Was sehen Sie da? Was riechen Sie da? Advent. Was schmecken Sie da? Das klingt ja alles mit. Advent, das schmeckt nach Zimt und Gewürzen. Glühwein, Stollen. Da riecht man die Kerzen, da sieht man den Adventskranz und die vielen Lichter. Eine unserer Töchter, sie ist 21 inzwischen, war dieses Jahr ganz enttäuscht, dass sie keinen Adventskalender bekommen hat. 24 kleine Säckchen, die jeden Tag ein wenig versüßen. Es verkürzt die Wartezeit. Advent erleben wir hauptsächlich als die Zeit vor Weihnachten. Vorbereitung auf Weihnachten. Gemütlich, vielleicht auch hier und da hektisch, aber im Ganzen doch einfach positiv besetzt. Für Paulus ist das ähnlich und doch ganz anders. Er sieht den Advent auch positiv, doch nur positiv. Aber wenn der Apostel Paulus Advent sagt, dann meint er nicht die Vorbereitung auf Weihnachten, sondern das Warten darauf, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt. Paulus wartet freudig auf das Ende der Zeit, weil er weiß, was wir gleich nach der Predigt singen werden, es wird nicht immer dunkel sein. So klingt seit alter Zeit das Wort der Hoffnung hell hinein in Menschentraurigkeit. Paulus weiß, es wird nicht immer dunkel sein. Es kommt alles ans Licht. Advent ist die Vorbereitung darauf, dass der Herr wiederkommt. Dass der an Weihnachten in diese Welt gekommen ist, aber das war vor 2000 Jahren, dass der wiederkommt. Advent ist das Wissen darum, dass es letztlich nur wichtig ist, was er über uns denkt. Anders als Paul Watzlawick in seiner Anleitung zum Unglücklichsein, schreibt Paulus hier eher so etwas wie eine Anleitung zum Glücklichsein. Denke nicht so viel darüber nach, was andere über dich denken oder reden. Höre noch nicht einmal so viel auf deine eigene Meinung über dich. Sei vielmehr gespannt auf das, was Jesus über dich denkt und sagt. Und richtig spannend, liebe Gemeinde, ist da der letzte Satz unseres Predigtabschnittes. Da heißt es, dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Ich habe die Übersetzung der Basisbibel gewählt, die ist an dieser Stelle nicht wirklich glücklich, finde ich, weil wie er es verdient, klingt so ein bisschen, als könnte man sich das verdienen. Eigentlich genauer übersetzt wäre, dann wird jeder von Gott sein Lob erhalten. Unser Gott ist schon genial, liebe Gemeinde. Dass es auch nicht Lob sein könnte, sondern Tadel, kommt Paulus anscheinend überhaupt nicht in den Sinn. Ich denke, weil er um die Liebe Gottes weiß. Weil er weiß, dass Gott uns ansieht, dass wir bei ihm Angesehene sind. Gott Lob lobt Gott. Ich kann mit der Kritik der Menschen hier viel besser umgehen, wenn ich weiß, Gott findet mich gut. Und er liebt mich. Oder weil er mich liebt, findet er mich gut. Trotz meiner Fehler. Gott ist ein Freund des positiven Feedbacks. Falls Sie also in nächster Zeit von Ihrem Nachbarn einen Hammer ausleihen müssen, dann denken Sie vor dem Klingeln noch einmal daran, egal wie Sie Ihren Nachbarn finden und mögen und egal wie Ihr Nachbar Sie findet und mag, Gott hat Sie beide lieb. Und beide werden Sie am Ende der Zeit Ihr Lob von Gott erhalten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gesegnete Adventszeit. Amen.